Ja, ihr Lieben, wie man zufrieden ist, das ist jetzt ein schöner Gedanke. Da steht ja nicht, wie wird man zufrieden, sondern wie man zufrieden ist. Das ist hier irgendwo, da ist ein Leerzeichen rausgeflogen, passiert. Genau, also wir merken, es ist immer ganz schwer, zufrieden zu sein, weil man entdeckt immer Dinge, die doch nicht so sind, dass man zufrieden wäre. Jetzt kommt mal das nächste Bild. Ich mache mal immer so und dann. Also das ist zum Beispiel eine Vorstellung. Ja, schöner sonniger Garten, Tasse Tee oder Tasse Kaffee, man hat Zeit, nicht die Arbeit, die schon vor einem liegt, vielleicht ist es sogar Urlaub. Man kann lächeln, man kann strahlend in den Tag gehen. Wir haben so unsere Vorstellungen. Genau, und wir gucken heute mal rein. Also ich denke, wir haben auch ganz viele Vorstellungen, wir dürfen mal kurz weiterschalten, wie man zufrieden ist. Wir haben zum Beispiel, hier hat jemand an den Prediger gedacht. Der hat hier einen Teppich hingelegt, damit ich immer schön auf dem Teppich bleibe, weil man steigt ja beim Predigen, kommt man ja manchmal in irgendwelche so unerreichbaren Höhen und immer schön geerdet sein. Also Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Bühne, ganz herzlichen Dank für diesen super Teppich. Hier steht es sich sehr gut und er fühlt sich sehr gut an. Ihr dürft nachher mal nach vorne kommen und schon ist ein Stück Zufriedenheit da. Wie man zufrieden ist, und da steht jetzt für alle, die noch sehr gute Augen haben, drunter ein Wort, ich muss mal gucken, dass ich mitkomme, welche Hinweise ergeben sich aus der Bibel und dem Glauben an Jesus Christus. Gut, das ist eigentlich so eine Spur. Also was ich heute mache, ist ja bestenfalls eine Spur legen. Ich kann jetzt nicht alles machen, dass ihr zufrieden seid. Ich kann jetzt nicht die Zufriedenheit oder was man da tun sollte, so erklären, dass wir alle garantiert zufrieden sind.
Das Gefälle ist hier ein bisschen stark, ja.
Aber auch das ist kein Problem. Genau. Jetzt gibt es ein paar Sachen. Ja gut, ist auch nicht so schlimm. Also ich mache ein paar Vorbemerkungen, da fange ich an. Warum unzufrieden? Da gucke ich mal rein, mache mir auch ein paar Gedanken über das, was mir vielleicht die Bibel als Ideen gibt. Und dann stelle ich diese Frage, wir begeben uns mal auf die Suche nach Zufriedenheit. Weil im Grunde ist das auch etwas, was uns als Menschen charakterisiert. Und dann geht es um ein Thema, das heißt Sehen und Bewerten. Da erkläre ich so mal ein bisschen, was denn auch auf Zufriedenheit einwirkt. Nicht nur, sage ich mal, Dinge, die ich habe oder Dinge, die erfüllt sind. Und dann komme ich ganz zum Schluss und habe mir gedacht, okay, ich gucke mal in die Bibel rein und suche mal nach Zufriedenheit und natürlich wird man in der Konkordanz, wenn man Zufriedenheit eingibt, nichts oder fast nichts finden. Also muss man sich behelfen. So, wir gehen mal an. Ja, das war jetzt weiter, bitte. So, da haben wir was. In dem Schöpfungsbericht, da steht schon gleich im Kapitel 2, Vers 7b, dass Gott den Menschen geschaffen hat und der Mensch war eine lebendige Seele. Wir haben so, da steht ein hebräisches Wort, das heißt Nefesh. Da steht, der Mensch hat keine Seele, sondern er war eine. Also der ist das. Der Mensch hat nicht irgendwie so eine Seele. Früher hat man ja so Ideen gehabt über die Seele, dass irgendwas so Unbeschreibbares, Unsichtbares, Unfassbares irgendwo im Menschen ist, was er so von Gott hat und das geht dann zu Gott. Nein, die Bibel sagt, der Mensch ist eine Seele. Und dieser Begriff Nefesh, der hat etwas Charakteristisches. Der schreibt nämlich, der Mensch ist einer, der Begehren hat, Verlangen, Wünschen. In Nefesh, in diesem Wort, ist so ein bisschen was drin von Kehle. So von, oh, so. Und da fand ich ein interessantes Wort aus Prediger 7, Vers 6. Alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund und doch ist sein Verlangen nie gestillt. Nicht? Das Predigerbuch ist eine Weisheitsliteratur des Alten Testamentes. Da wird einfach ein Stück weit der Mensch beobachtet. Da wird darüber nachgedacht. Und er wird auch natürlich in Beziehung zu Gott gesetzt. Und da kommt jemand zu dieser ganz einfachen Aussage,
Vielleicht machen wir hier vorne mal den Kronleuchter aus, weil man das Licht dann etwas besser sieht. Ihr müsst eigentlich nur hier vorne hingucken und ich brauche nicht so sehr im Bild zu sein. Danke sehr. Ich denke, das ist schon mal eine sehr starke Aussage, die uns ein bisschen darauf hinlenkt, worum geht's denn in diesem Streben nach Zufriedenheit? Wir streben ständig danach, aber wir haben sie oft zu wenig. Also der Mensch sucht nach dem, was ihn erfüllt, was ihn ausfüllen kann. Das wird ja darin deutlich. Der Mensch an sich, der existiert nicht einfach schon als Mensch, der braucht eine Antwort auf sein Menschsein. Der muss was bekommen, sonst kann er das nicht ausfüllen, was er sein kann oder soll. Das finde ich sehr, sehr stark. Und das ist ein ganz großer Grund, warum wir nach Zufriedenheit suchen. Weil wir merken, da fehlt doch noch was. Da muss mich doch was ausfüllen. Ich habe da ein Riesenloch in mir. Oder ich bin das doch gar nicht, was ich sein möchte. Und so weiter. Und jetzt gehen wir auf diese Suche nach Zufriedenheit. Da geht der Mensch wir müssen mal weitergehen. Was war das? Ich muss immer aufpassen, weil ich hier was ganz anderes sehe. Das ist immer ein bisschen blöd, weil das ist kommuniziert ja nicht, sondern ich kommuniziere mit Eva. So, also auf der Suche nach Zufriedenheit. Jetzt muss ich gucken, dass ich das synchronisiere. Genau. Menschen gehen Wege. Und da gucken wir uns jetzt ganz einfach mal an, so dieser Standard, das ist normal, wie wir als Mensch ticken, jeder Mensch, völlig unabhängig vom Glauben oder sonst was. Da habe ich jetzt einfach mal ein völlig unverbindliches und nicht wissenschaftliches Schaubild aufgestellt. Dieser blaue Punkt, das ist eigentlich der Mensch. Bedürfnisse hat der und der hat Absichten. Der möchte irgendwas für sein Leben oder erreichen oder sein oder sonst was. Bedürfnisse, Absichten. Aber der Mensch schwebt ja nicht frei im Raum, sondern da ist ja eingebettet in etwas. Und da gibt es Außenbedingungen und es gibt auch Entwicklungen, die seinen Absichten vielleicht entgegenkommen oder auch nicht. So, und da drinnen, und jetzt habe ich mal recht, so ganz basale Bedürfnisse, also das, was ganz grundlegend im Menschen drin ist, also ich muss essen und trinken. Wir haben am Anfang das Baby gesehen. Ja? Ein Baby kommt auf die Welt, kriegt einen Klaps auf den Hintern, fängt an zu schreien und hat Bedürfnis nach Wärme und nach Essen. Und dann trinkt es und dann ist es müde und dann schläft es und dann hat es vielleicht schon in die Windel gemacht und dann muss es sauber gemacht werden. Und dann schläft es und dann fängt es wieder an. Es braucht wieder was zu essen und der Bauch knippt und so. Es sind ständig Bedürfnisse. Ständig. Das hört gar nicht auf. Und das ist so ganz basal. Wärme, Ruhe, Aktivität, Gesundheit, Hygiene, Sexualität, Beziehung. Das gehört alles irgendwo rein in diese lebendige Seele, in dieses Bedürfnis des Menschen, wie er hier auf dieser Erde nun mal lebt und sein soll. Und dann habe ich das oben zusammengefasst in solche Komplexe, in denen uns diese Bedürfnisse dann auch in unserem Alltag vielleicht so begegnen. Und das ist ja ein bisschen komplizierter und komplexer. Da geht es darum, was können wir uns leisten, die Finanzen? Was kann ich mir anschaffen und nicht anschaffen? Und schon geht manches nicht mehr auf, was ich mir gedacht habe. Oder meine Bedeutung, wer bin ich denn? Wie sehen mich die Leute, wie werde ich angesehen, wie werde ich angenommen? Und so weiter und so fort. Schon meine Frage nach meinem Wohnen, dass ich eine schöne Wohnung habe oder keine schöne oder einen bösen Nachbarn oder irgendwas, ist immer gar nicht einfach, die Arbeit, die Freizeit und alles gehört dazu. Also, und in diesem Bereich suchen wir Zufriedenheit und denken, wir kriegen die Zufriedenheit. Wir machen mal weiter. Und die große Frage ist ganz einfach, wenn das jetzt mal unsere Bedürfnisse-Kiste wäre, jetzt könnte man da drin ganz viele Häkchen setzen. Was siehst du hier? Also hier sage ich mal, hier sind glaube ich 14 oder 15 von 25 Kästchen mit einem Häkchen versehen. Bei manchen ist so Daumen nach unten, also nicht erfüllt. Das ist jetzt völlig unbenannt, spielt auch keine Rolle. Bei manchen Sachen weiß ich gar nicht so richtig, ja was denn, bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden? Auch egal, ist so Mittel. So, die Frage ist, diese Bedürfniserfüllung und Bedürfnisbefriedigung, ist darin meine Zufriedenheit begründet? Das ist die große Frage. Und da gehen wir jetzt mal wieder weiter. Also reichen die 56%, die ich eben angehakt habe? Und da kann man ganz einfach sagen, das Ausmaß der Bedürfniserfüllung sagt grundsätzlich noch gar nichts über die Befriedigung, also eine Zufriedenheit aus. Das machen wir aber oft. Wir machen unser Kästchen auf und sagen, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, siehst du, kann eigentlich nur Mist sein. Ich habe Recht, unzufrieden zu sein. Ich habe mal gelesen, ein Mensch, der mit seiner Unzufriedenheit zufrieden ist, wie nennt man den? Ist ein Nörgler. Der ist nur am Nörgeln. Nur am Nörgeln. Ein Mensch, der mit seiner Unzufriedenheit zufrieden ist. Ja, ich habe eigentlich recht. Das Leben ist bescheuert. Und die anderen auch. Und es geht mir nicht gut. Und die anderen tun mir nicht gut. Machen wir weiter. Und da komme ich oder stoße ich auf etwas ganz Wichtiges. Also wir gucken uns unsere Bedürfnisse an, wir machen da so Häkchen rein und sagen dann, zufrieden oder unzufrieden, was denn nun? Und da sagt uns jemand aus der Psychologie, was ich sehe, das bestimmt mich nur zu 10%. Wie ich das bewerte, das bestimmt mich zu 90%. Und das finde ich einen interessanten Gedanken, eine interessante Aussage, der ich ein bisschen, also nicht tiefgehend nachgehe, aber die ich mal aufgreife. Dann machen wir weiter. Also, was beeinflusst meine Sicht und Bewertung von Bedürfnissen? Das ist die große Frage und die stellen wir uns eigentlich auch als Christen. Was beeinflusst das eigentlich? Ab wann kann ich zufrieden sein? Und natürlich sind wir uns klar, ohne dass ich das näher hier durchleuchte, Persönlichkeit und Prägung spielt eine große Rolle. Also es gibt schon so eine Kultur, in der man vielleicht aufwachsen kann. Und man sagt das ja auch gerade den Deutschen nach, dass sie äußerst unzufrieden sind, obwohl es ihnen gar nicht schlecht geht. Da gibt es so alte Aussagen, also wo Bismarck mal jemanden fragt, hast du schon mal, sag mir mal von jemandem, der zufrieden ist, nenn mir einen. Gut, dann denke ich mal, ganz wichtig bei dieser Frage der Bewertung, das ist die Frage nach den Maßstäben. Welche Maßstäbe wende ich denn an? Wie gucke ich denn auf das, was ich vorfinde in meinem Leben? Das wäre eine Frage, das muss ich ja irgendwie bewerten, messen. Maßstab. Und dann haben wir noch einen Erwartungshorizont, nicht? Also worauf läuft das alles hinaus? Da sind jetzt so ein paar Gedanken gewesen. Wir gehen mal weiter. So, was seht ihr? Ja, das ist jetzt nur eine Folie, die eine Geschichte illustriert oder die ich zur Illustration einer Geschichte verwende. Natürlich sind hier alle ganz vornehm und sagen, ich lasse mich jetzt doch von dem nicht aufs Glatteis führen. Ich sage gar nichts, was ich da sehe. Wenn ich was sage, ist es sowieso nicht richtig. Das ist nur ein bisschen Schülermentalität. Aber ich erzähle jetzt mal die Geschichte von den Schülern. Also der Lehrer von Kofi Annan trat mit einem Blatt Papier vor seine Klasse und fragte sie, was seht ihr? Alle einen schwarzen Punkt. Da sagt der Lehrer, was? Keiner von euch hat ein weißes Blatt Papier gesehen? Dass ihr mir ja nicht mit dieser Einstellung durchs Leben geht. Das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, weil wir fixieren uns ganz schnell auf bestimmte Dinge. Also der schwarze Fleck, der schwarze Punkt, das, was irgendwie nicht ist. Aber eigentlich ist hier ein großes, helles Fenster oder eine Fläche, wie auch immer, oder das weiße Blatt Papier, was der Lehrer mitgebracht hat. Also da geht es ja nochmal um Sehen und Bewerten. Und wir gehen mal darum jetzt weiter. Das ist jetzt die Geschichte. Entschuldigung, ich bin wieder nicht mitgekommen. So. Deshalb, sage ich mal, müssen wir ein Stück weit diesen allgemeinen Horizont, sage ich mal, verlassen. Also da ging es ja jetzt um, und wir gucken mal auf ein paar Aspekte. Mal weiter, nächste Folie. Da habe ich jetzt ganz viel geschrieben. Das lese ich euch vor, da ist ein Zitat mit drin. Aus christlicher Sicht ist Zufriedenheit viel mehr als so ein subjektiv zu bestimmender Zustand. Normalerweise Zufriedenheit, ja, wie fühle ich mich? Subjektiv so, empfinden? Ja, eigentlich ja, geht so. ganz gut. Und jetzt ist es so, in der Antike, das ist ja ein bisschen Frage Zufriedenheit, Glück. Das ist ja durchaus miteinander verbunden. In der Antike gab es nicht ein Glück, was emotional, psychologisch an dir und deiner Vorstellung festmachte, sondern Glück war eine klare Vorstellung, wie es aussieht, dass Menschen gut und richtig handeln und leben und tun und dass sozusagen auf einer höheren Ebene jemand sagt, was gut und richtig und dem Menschen dienlich und der Gemeinschaft des Menschen dienlich ist. Diese Vorstellung gab es in der Antike. Und in diese Vorstellung hat natürlich auch die Bibel und hineingesprochen. Damals, das erste Mal, als das Evangelium verkündigt wurde. Natürlich auch die Bibel, das war ja damals vorwiegend auch das Alte Testament. Und da gibt es diesen Satz, das Streben nach Glück war in der Vergangenheit, also in der Antike, deshalb ein ethisches und kein psychologisches Projekt. Es bedeutete, nach dem Zweck und Ziel der eigenen Existenz zu streben. Zugleich schloss es die Erkenntnis ein, dass die eigenen Sehnsüchte und Handlungen einer Korrektur bedürfen. Und jetzt stellen wir mal fest, wir machen oft unsere eigenen Sehnsüchte als Maßstab für Zufriedenheit. Von der Bibel her ist das gar nicht so, von der Antike her auch nicht, sondern es gibt eine Vorstellung, was wirklich richtig gut ist. Also ich sage jetzt mal so, was ist eigentlich das, was diesen hungrigen, begierigen, bedürftigen Menschen wirklich erfüllen kann? Gibt es eine klare Vorstellung, was das sein kann? Nicht meine Bedürfnisse und Sehnsüchte, sondern Gott hat für mich was vor. Wir brauchen einen richtigen Maßstab und einen weiten Horizont. Danke sehr. Das ist jetzt der Maßstab. Nächste Folie. Also, heute ist ja der Bibelsonntag. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der Arbeitskreis christlicher Kirchen, ein ökumenischer Kreis auch, bestimmt so den Bibelsonntag, dass wir uns mal dran denken an die Bibel. Die Bibel besteht, unsere Bibel, die wir haben, also aus 66 Büchern, das nennt man interessanterweise einen Kanon. Der Kanon der 66 Bücher und dieser Kanon, dieses Wort Kanon ist ein Maßstab. Das steht nicht anders als für einen Maßstab. Also die Bibel ist ein Maßstab. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, wo begegnet mir denn Zufriedenheit in der Bibel? Und natürlich weiß ich ganz genau, dass ich das oft nicht finde unter diesem Begriff Zufriedenheit. Aber mir fiel so ganz spontan ein, da steht manchmal bei Leuten, er starb alt und lebenssatt. Also hier steht nicht, er hatte das Leben satt und starb. Das ist genau das Gegenteil. Der starb alt und der hat gesagt, wow, mein Leben, das ist jetzt wirklich erfüllt. Das ist jetzt gesättigt, abgeschlossen, es ist gut und ich kann sagen, irgendwo hat das was mit Zufriedenheit zu tun. Interessanterweise findet sich zum Beispiel bei Abraham, auch bei Hiob. Ich kam, und ich lese euch jetzt mal einen Satz vor, der kommt von Helmut James Graf von Moltke, ich sage gleich noch was zu ihm. Der hat auch ein bisschen was mit unserer Zeitgeschichte zu tun. Der schreibt einen Abschiedsbrief aus einer Zelle in Tegel. Der ist vor zwei Wochen, am 23. Januar, vor 68 Jahren hingerichtet worden. Der gehörte zum Kreisauer Kreis, ein Ort in Schlesien, heißt heute anders, dort gibt es heute eine Jugendbegegnungsstätte, auf seinen Gutsbesitzer. Sein Urgroßvater war ein General bei den Preußen, Moltke. Und der war ein ganz bekennender Christ, Protestant. Hatte im Kreisauer Kreis sich gegen die Nazis gestellt, auch auf einer ökumenischen Ebene. Er hat nie für Gewalt plädiert, er war auch gegen einen gewaltsamen Umsturz nicht. Aber er wollte, dass den Nationalsozialismus die Axt an die Wurzel gelegt wird. So hat er diese Aufgabe des Kreisauer Kreises beurteilt. Und dafür wurde er hingerichtet mit im 38. Lebensjahr, Familienvater von 2 Kindern, Frau zu Hause. Und da schreibt er in seinem Abschiedsbrief am 11. Januar, also 12 Tage vor seiner Hinrichtung, ich lese nur die letzten Dinge. Ich habe ein wenig geweint, eben nicht traurig, nicht wehmütig, nicht weil ich zurück möchte, nein, sondern vor Dankbarkeit und Erschütterung über diese Dokumentation Gottes. Er hat vorher beschrieben, wie er gesehen hat, dass Gott ganz, ganz viel in seinem Leben, auch in seiner Arbeit in dieser Kreisauer Kreis, so gefügt hat, dass es eigentlich gut war. Dass es eigentlich richtig, richtig gut war und ein Bekenntnis war. Uns ist es nicht gegeben, ihn von Angesicht zu sehen, aber wir müssen sehr erschüttert sein, wenn wir plötzlich erkennen, dass er ein ganzes Leben hindurch am Tage als Wolke und bei Nacht als Feuersäule vor uns hergezogen ist und dass er uns erlaubt, das plötzlich in einem Augenblick zu sehen. Nun kann nichts mehr geschehen. Mein Herz, mein Leben ist vollendet und ich kann von mir sagen, er starb alt und lebenssatt. Das ändert nichts daran, dass ich gerne noch etwas leben möchte, dass ich dich gerne noch ein Stück auf dieser Erde begleitete, aber dann bedürfte es noch eines neuen Auftrages Gottes. Der Auftrag, für den Gott mich gemacht hat, ist erfüllt. Will er mir noch einen neuen Auftrag geben, so werden wir es erfahren. Ich lasse meinen Satz außer. Ich höre auf, denn es ist nicht weiter zu sagen. Ich habe auch niemanden genannt, den du grüßen und umarmen sollst. Du weißt selbst, wem meine Aufträge für dich gelten. Alle unsere lieben Sprüche sind in meinem Herzen und in deinem Herzen. Ich aber sage dir zum Schluss, Kraft des Schatzes, der aus mir gesprochen hat und der dieses bescheidene, in irdene Gefäß erfüllt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wow, ein Mann mit 38 Jahren, hingerichtet, aus dem Leben gerissen. Was hätte der jetzt alles klagen können? Und er hat eine ganz tiefe Gewissheit, mein Leben hat sich erfüllt in Gottes Auftrag. Ich kann zufrieden sein. Das finde ich erstaunlich. Das finde ich sind starke Zeugnisse. Und natürlich wollen wir uns auch noch um ein paar Worte kümmern aus der Bibel und mal anschauen, was da ist, wenn ich es denn überhaupt hinkriege. Ach, kriege ich doch gar nicht hin. Gut, weiter geht's im Text. Ach ja, ich habe ja noch mehr Text. Ist ja ganz schlimm. Okay, das ist eigentlich, lassen wir weg, gehen wir weiter. Ups. Erwartungshorizont, gleich weiter, nächster Schritt. So. Also, wie ist das bei uns Menschen? Allgemein, Zufriedenheit. Wir haben eine Vorstellung. Zufriedenheit hat ein Stück weit was mit der Lebenssteigerung zu tun. Also, mein Leben muss doch irgendwie, da muss doch was drin sein, das muss doch Spaß machen, das muss doch irgendwie ausgeglichen sein, ich muss doch ruhig sein, ich muss doch eine schöne Wohnung oder irgendwas haben. Das ist Lebenssteigerung. Lebenssteigerung heißt nicht, in Ekstase zu geraten oder hier vorne rumzuspringen. Lebenssteigerung heißt, das Leben muss sich doch richtig lohnen. Und da hat jeder eine eigene Rechnung, wie sein Leben sich lohnt. Ich kenne deine Rechnung nicht. Das Beste aus dem Leben machen, heißt das. Ganz allgemein. Persönliche Befriedigung. Genugtuung. Ich fühle mich gut. Und im besten Fall kann das so sein, weil wir eigentlich auch nicht besser sind als ein Baby, dass immer wieder neu ich was brauche, damit diese persönliche Befriedigung da ist. Es gibt ja so viel, was mit diesem Frieden raubt. Gehen wir weiter. Und ich denke, dass unser Maßstab auch unser Horizont, den wir als Christen haben, irgendwie ein anderer ist. Zufriedenheit ist ein von Gott, das haben wir eben übrigens ganz toll bei den James Graf von Moltke gehört, Gott hat einen Auftrag, in diesem Auftrag lebe ich, diesen Auftrag möchte ich erfüllen, dem möchte ich gehorsam sein, auch wenn es schwer ist, auch wenn es Tränen kostet, aber es ist gut. Es ist total gut und darüber kann ich zufrieden sein. Und ich kann wissen, mein Leben gehört Gott und ihm begegne ich. Und so kann man sagen, Zufriedenheit ist Gottes Ziel mit unserem Charakter. Zufriedenheit ist nicht ein Moment, wo ich mal gerade sage, naja, jetzt bin ich mal zufrieden, morgen bin ich mal nicht zufrieden und es sind wieder diese Dinge da. Gott will in meinem Leben Horizont mich an einen Punkt führen, wo ich sage, jawohl, du hast es gut gemacht. Dich preise ich, Gott. Unter deinem Segen leben, das ist gut. Wir gehen mal weiter. Was sagt die Bibel zur Zufriedenheit? Das werde ich vielleicht auch nur noch ankratzen. Ne? Weiter. Gehen wir gleich weiter. Kann man vergessen. Ich habe jetzt mal, das ist wieder Weisheitsliteratur, nach Worten gesucht. Synonyme. Zum Beispiel Gelassenheit. Gelassenheit finde ich ein schönes Wort. Gelassenheit heißt ja, ich bin nicht irgendwo bei jemandem so, der immer hier so mich irgendwo langzieht. Begehren. Oder irgendwie so ein Druck. Gelassenheit, ich bin gelassen. Ich habe eine Freiheit. Und da steht in Sprüche 14, Vers 30 dieses tolle Wort, Gelassenheit hält auch den Körper gesund. Doch Leidenschaft ist Knochenfraß. Oder Luther sagt, Eiter in den Gebeinen. Eifersucht steht da statt Leidenschaft, weil wir ja unser Thema haben, Leidenschaft. Aber ihr merkt schon, was triggert mein Leben? Was treibt mich? Was muss ich noch oder will ich noch oder müsste sein, damit irgendwo? Und hier ist irgendwo jemand, der erkennt, wenn das nicht mich so bestimmt, sondern ich irgendwo aus einer Vertrauensebene eine Gelassenheit bekomme, dann ist es gut. Prediger 10, Vers 4, das ist nochmal eine andere Perspektive. Wenn der Herrscher zornig auf dich ist, gib deinen Platz nicht auf, denn Gelassenheit bewahrt vor großen Verfehlungen. Ich meine, man kann diese Worte mal nachdenken. Nicht, was heißt das? Zufriedenheit, was heißt das? Nicht alles haben zu müssen, hilft gesund zu leben. Ich muss nicht alles haben. Überhaupt nicht alles haben. Ich muss ganz vieles überhaupt nicht haben. Und wenn das in meinem Leben ist, dann kann ich ein ganzes Stück, das ist gesund für mich. Ey, der Prediger hat so eine tiefe und weite Sicht vom ganzen Menschen. Es dient meinem Körper, das ist nicht irgendwie eine Askeseübung. Das ist nicht irgendwie eine Selbsterlösungsübung, um irgendwie über den Dingen zu stehen, sondern es tut mir, meiner ganzen Persönlichkeit, total gut. Das lässt mich aufleben. Das ist so ein bisschen die Frage. Wir leben in einer Zeit, die völlig anders tickt. Völlig anders. Wir können nicht genug kriegen. Wir haben unendliche Angebote, die wir alle verpassen können und das macht uns rappelig. Ich denke an mein Smartphone, deshalb mache ich gerade so. Also es ist genau das Gegenteil. Und sie bewahrt vor falschen Wegen. Sie bewahrt vor Sünde, heißt das. Was gibt es alles als Sünde, weil Menschen sagen, oh, da ist aber noch, keine Ahnung, der schönere, interessantere, nettere Partner oder was weiß ich. Oder ein verheißungsvolles Rendezvous oder sonst was. Bewahrt vor großen Verfehlungen. Gelassenheit, irgendwo ein Stück weit Gott überlassen. Und trotzdem erstmal auch zu sehen, Gott will, wenn er meine Zufriedenheit will, mich nicht einzwängen in irgendwas. Also wenn er als Ziel meines Charakters Zufriedenheit will, sondern er will, dass in meinem Leben sich was erfüllt, was gut ist. Gott hat was Gutes mit mir vor. Also unsere praktischen Tipps, die wir mitnehmen können, hör auf mit dem Vergleichen, mit der Eifersucht. Und das hat ja nicht nur mit uns in unserem privaten, persönlichen Leben, arbeitsmäßig, privat, in unseren, keine Ahnung, wie wir unser Leben gestalten, zu tun, sondern auch mit uns als Gemeinde. Aufhören mit Vergleichen. Sich nicht treiben lassen. Nicht da der Herrscher, der irgendwas gegen einen hat. Mensch, was macht das Druck? Ey, da hau ich ab. Und zu sagen, warte mal ab. Gott kann noch. Gott kann noch ganz viel. Ich bleibe hier. Also das finde ich stark. So, es gibt aber auch ganz andere Worte. Ich habe jetzt mal das nächste, Zuversicht. Zuversicht, wenn man so will, ist eine Zufriedenheit, die auf die Zukunft ausgerichtet ist. Ich kann ja auch unzufrieden sein mit dem, oh, was kommt noch alles? Was wird noch alles passieren? Ach du Schreck, wie sieht's aus? Der Krieg in der Ukraine und sonst was. Und die politischen Entwicklungen. Paulus schreibt hier einen Satz, deshalb sind wir voller Zuversicht, auch wenn wir wissen, dass wir in diesem Körper noch nicht beim Herrn zu Hause sind. Er hat übrigens vorher etwas geschrieben von dem, dass er in seinem Dienst eine Menge Schwierigkeiten, Belastungen erlebt und erfährt und Entbehrungen erlebt und erfährt. Und da schreibt er irgendwo drüber, Gott hat uns vorbereitet. Gott lässt uns nicht in so Dinge reinrennen. Und Gott gibt uns seinen Geist. Das ist der Grund, warum er zuversichtlich ist. Ich meine, unten dieser, ja, das sollte eigentlich später einfliegen, aber ist jetzt schon da drin, ist ja auch nicht so schlimm. Wir müssen manches entbehren und haben trotzdem einen Blick für das, was Gott viel mehr tun kann. Und das ist jetzt nicht nur eine Flucht in die Ewigkeit. Ich denke, das geht auch immer in mein alltägliches Leben hinein, in mein Heute. Und Gott selber schenkt mir durch seinen Geist nur Zufriedenheit. Oder der will mir durch seinen Geist etwas geben, durch sein Wirken in mein Leben. Und in allem, sag ich mal, werden wir auch ein ganzes Stück vorbereitet. Wir gehen mal in die nächste Folie. Ich will ja jetzt gleich die Landung ansetzen. Ich sage jetzt mal, es ist falsch zu denken, ich muss für meine letzte Zufriedenheit in dieser Welt kämpfen. Die gibt es hier nicht. Aber ich darf immer wissen, dass Gott der ist, der bei mir ist, der mit mir geht durch diese Zeiten auch manches Mangels und der mich an sein Ziel erinnert. Und letztendlich zeigt mir das immer wieder die Bibel, dass Gott meinen Mangel ausfüllt. Ich gehe mal auf den nächsten, dann bin ich gleich am Ziel. Da sind wir nochmal bei einem Text zufrieden. Da sagt der Paulus tatsächlich mal was von seiner Zufriedenheit im Philipper 4. Ihr kennt diesen Brief, wo ganz viel von der Freude die Rede ist. Auch das hat was mit Zufriedenheit zu tun. Und dann sagt der Paulus, ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und da kann jetzt was einfliegen. Kannst du nochmal klicken? Ja. Zufriedenheit, weil was mir das sagt, ich kann das nur lernen. Paulus hat es auch gelernt. Da wird jetzt nicht gesagt, welche Kämpfe Paulus vielleicht auch gehabt hat und welchen Zweifel und Fragen macht Paulus auch gar nicht, interessiert ihm auch jetzt gerade gar nicht. Er sagt nur, ich habe es gelernt. Ich habe gelernt zu sagen, es kommt auf das an, was Gott tut, mit mir und in meinem Leben. Auf das kommt es viel mehr drauf an. Ich muss das Leben nicht immer im Griff haben. Diese Zufriedenheit stellt sich nicht einfach ein. Und wir haben vorhin dieses Wort gehört, Gott hat den Paulus vorbereitet. Gott bereitet uns auch vor, vielleicht wenn wir manche Dinge auch haben, die schwierig sind, die ein bisschen auszufechten sind. Und dann sind wir dabei und sind ganz schnell und schimpfen darüber. Und Gott ist gnädig und bereitet uns vor. Und dann sagt er noch zum Schluss, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Zufriedenheit ist keine Kunst, die wir lernen, um unser Leben gleichgewichtig durch diese Turbulenzen des Alltags zu beschreiten. Zufriedenheit ist etwas, wo ich merke, Gott handelt in meinem Leben. Jesus ist in meinem Leben da. Jesus gebraucht mich, ich lasse mich von ihm gebrauchen, ich lasse mich von ihm führen. So, machen wir jetzt noch die letzte Folie, das soll dann auch reichen. ein sehr wichtiger Weg zur Zufriedenheit und den klammern wir auch sehr, sehr gerne aus, Entbehrungen zu kennen. Ist nicht alles so, wie ich es haben möchte. Das ist der Weg von Paulus. Ich habe es gelernt, sagt er. Der kann auch mit viel, aber er kann auch mit wenig. Ich habe es gelernt. Und natürlich sind es nicht nur die Entbehrungen, aber für mich war das jetzt mal wichtig, der Aspekt Entbehrung, weil ich bin jetzt vielleicht nicht so ein Mensch, der furchtbar viel entbehren muss. Vielleicht muss man auch lernen, mit seinem guten Wohlstand gut umzugehen und ihn nicht falsch zu gebrauchen. Kann man ja auch hier hinschreiben. Okay, und dann nicht mehr so auf meine Vorzüge zu setzen, sondern auf Jesus zu setzen in meinem Leben. Also das wäre jetzt, selbst wenn ich jetzt noch ein paar Folien hätte, die auch nicht so wichtig sind, für mich ein Punkt. Man kann jetzt ganz viel zusammenfassen, mache ich nicht. Ich hoffe, dass ihr ja, euch was mitnehmt. Ich bete an dieser Stelle und du kannst aus der PowerPoint rausgehen. Danke. Ja, Herr Jesus Christus, wir dürfen uns als diese Menschen erkennen, die wir eben sind, so sehnsuchtsvoll, so bedürftig, so sehnend nach Dingen, die unser Leben, unser Herz in irgendeiner Form erwärmen und erfüllen und satt machen. Das sind wir ja. Und da erwartest du von uns jetzt nicht prinzipiell gleich was anderes. Wir können ja das nicht anders sein. Aber dass wir mit all unserem Sehnen und allem vor dir kommen, zu dir kommen und vor dir stehen und unsere Erwartung letztlich ist, dass du unser Leben gebrauchst, dass du unser Leben erfüllst, auch in unseren Grenzen, dass du mit uns unterwegs sein willst, dass wir uns gebrauchen lassen und auch für andere zum Segen werden. Vielleicht kannst du uns das eine und andere Wort auch nochmal stark werden lassen für unseren Alltag. So bitten wir dich um deinen Segen, auch aus diesen Gedanken für uns und danken dir, dass du gibst und dass du stark machst. Amen.